Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Wir rumpeln heute ein wenig durch die Sendung. Das war eine Teststrecke des TÜV Rheinland für E-Scooter. Der Prüfer, der hier getestet hat, der warnt, es braucht schon ein wenig Übung, um mit den Elektro-Tretrollern zurechtzukommen. Die Empfehlungen sind ein Thema bei uns. Und eine Villa Kunterbunt in einem Viertel Kunterbunt, in einem Ort in den Niederlanden, kann jeder so bauen, wie er möchte. Was nach maximaler Freiheit klingt, hat aber auch seine Tücken. Außerdem schauen wir auf den Tarifabschluss für Bankbeschäftigte. Das ist Wirtschaft und Gesellschaft heute mit Sina Fröndrich. Sie wolle nur Gewinn machen und ziehe deswegen vor Gericht, sie sei ein Abmahnverein. Die deutsche Umwelthilfe muss immer wieder Prügel einstecken. Kein Wunder, sie hat sich nicht nur mit der deutschen Autoindustrie angelegt, sondern sie spart auch nicht mit Kritik an der Bundespolitik. Und in einigen Städten hat sie erfolgreich Fahrverbote erstritten. Nun wurde die Umwelthilfe mit ihrem streitbaren Vorsitzenden Jürgen Resch gestärkt. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, die Organisation ist klageberechtigt. Uschi Götz über das Urteil und die Reaktion.
Die deutsche Umwelthilfe, DUH, kann weiter als Verbraucherschutzverband abmahnen und klagen. In Berlin sprach Umwelthilfe-Geschäftsführer Jürgen Resch von einem Grundsatzurteil, das künftig die Verbraucherrechte stärke.
Wenn der Staat sich weigert, Industrie und Handel und hier insbesondere die Automobilindustrie zu kontrollieren und Verstöße zu ahnden, dann muss sogar die Zivilgesellschaft das Recht haben, hiergegen vorzugehen. Und dafür hat uns der Bundesgerichtshof heute mit seinem Urteil den Rücken entsprechend gestärkt.
Die deutsche Umwelthilfe hatte den Fellbacher Autohändler Dietrich Klotz in der Vergangenheit abgemahnt. Der Autohändler habe nicht ordnungsgemäß im Internet über Spritverbrauch und CO2-Ausstoß eines Neufahrzeuges informiert, so der Vorwurf. Den Fehler gab der Händler zu, die Unterlassungserklärung unterschrieb er jedoch nicht, auch weil er das Vorgehen der deutschen Umwelthilfe für rechtsmissbräuchlich hielt und überzeugt davon war, dass das eingenommene Geld nicht für den Verbraucherschutz genutzt wird. Dieser Ansicht widersprachen heute die Bundesrichter.
Wir haben darin für sich genommen, in der Erzielung von Überschüssen und der Verwendung für andere Zwecke, keinen Anhaltspunkt für einen Rechtsmissbrauch gesehen. Das wäre möglicherweise anders zu beurteilen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Verbraucherschutz nur vorgeschoben wird von der Klägerin, um damit dann eben Einnahmen generieren zu können, die für andere Zwecke als der Verfolgung von solchen Verstößen eingesetzt werden. Dafür haben wir aber keine Anhaltspunkte gesehen.
So Thomas Koch, Vorsitzender Richter. Rund 30 Verstöße mahnt die Umwelthilfe wöchentlich nach eigenen Angaben ab. Daraus erzielte die Organisation zuletzt gut ein Viertel ihrer Einnahmen. Laut jüngstem Jahresbericht knapp 2,2 Millionen Euro. Allein im Jahr 2017. Doch auch mit Blick auf die Gehälter der Geschäftsführer konnten die Bundesrichter keine Gewinnerzielungsabsicht erkennen.
Kann ausgeschlossen werden, dass die Klägerin hier nur tätig geworden ist, um ihren Geschäftsführern ein schönes Gehalt zu verschaffen und dass sie hier nicht vorwiegend mit der Absicht gehandelt hat, Verbraucherinteressen zu verfolgen.
Und noch einen Vorwurf wies der BGH heute in seiner Urteilsbegründung zurück. Spenden von Toyota an die deutsche Umwelthilfe haben demnach nicht zu einer unsachlichen Ungleichbehandlung von Toyota geführt, wie es heißt. Mit anderen Worten, der Autobauer Toyota wurde trotz Spenden nicht von der DUH geschont. In einer ersten Reaktion bedauerten der Fellbacher Autohändler Klotz sowie die Kraftfahrzeuginnung Region Stuttgart das Urteil. Die genaue Urteilsbegründung gelte es abzuwarten, betonte Christian Rehr, Geschäftsführer der Kraftfahrzeuginnung heute in Karlsruhe.
Wir werden nicht nachlassen in unseren Bemühungen. Das Bundesverfassungsrecht könnte noch anstehen, der Europäische Gerichtshof könnte noch anstehen.
Man werde jede Möglichkeit weiterer rechtlicher Schritte nutzen, kündigte der Geschäftsführer der Kraftfahrzeuginnung an, der auch im Namen des Autohändlers sprach.
Zunächst ist es aber erstmal ein Erfolg für die Umwelthilfe, das heutige Urteil des Bundesgerichtshofs. Und damit kann die Verbraucherschutzorganisation weiter klagen, häufig im Visier die Autobranche, die sich lieber mehr mit der Zukunft als mit der Vergangenheit beschäftigt, die Umwelthilfe ja immer wieder aufs Tableau zaubert. Zukunft heißt, welcher Antrieb, ja, und welche Rolle spielt die Digitalisierung? Die Autobranche in Baden-Württemberg hat zusammen mit der Politik vor 2 Jahren einen Strategiedialog gestartet und heute gab es eine Zwischenbilanz in Berlin. Theo Gers weiß mehr dazu.
Baden-Württemberg macht mehr Druck beim Umbau der Autoindustrie hin zum großen Ziel, das da heißt Klimaneutralität. Ein Fünftel der weltweiten Branchenumsätze erwirtschaften Daimler, Porsche, Bosch und die vielen Zulieferer im Ländle. 240.000 Jobs hängen direkt von der Autoproduktion ab. Deshalb ziehen die Branche, die Landesregierung, der Energieversorger NBW und die IG Metall im Rahmen des vor 2 Jahren gestarteten Strategiedialogs an einem Strang.
Die Zeit drängt, China, Südkorea, die USA, die warten nicht,
mahnt Ministerpräsident Winfried Kretschmann und er nimmt dabei den Bund ins Visier. Der sei spät dran, nicht nur beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Da schaffe es hingegen Baden-Württemberg bis September alle 10 Kilometer eine normale Ladesäule und alle 20 Kilometer eine Schnellladesäule vorzuhalten. Es müsse aber mehr in Gang kommen.
Heute Vormittag hatten wir noch ein Frühstück mit Minister Altmaier. Also das wird nochmal sehr wichtig sein, gerade bei der Ladeinfrastruktur, sich da so zu committen, dass dann nicht jeder irgendwie seine eigene Förderkulisse macht.
Einen schnellen Ausbau der Ladeinfrastruktur fordern auch die Konzernchefs von Daimler und Porsche, Ola Källenius und Oliver Blume. Beide Hersteller investieren in den kommenden Jahren Milliardenbeträge in neue Elektromodelle. Doch da brauche es Hilfe, so Daimler-Chef Källenius.
Und wir brauchen jetzt eine neue Unabhängigkeitserklärung, sozusagen die Erfindung neu erfinden. Und darum geht es, das Automobil auch zukünftig Richtung CO2-Freiheit, CO2-Neutralität zu bringen.
Anhaltend groß bleibt der Frust über den Bund, auch über die Entscheidung der zuständigen Ministerin Anja Karliczek, die Batterieforschungsfabrik nach Münster zu vergeben. Kretschmann hat zusammen mit seinen Amtskollegen aus Bayern und Niedersachsen brieflich bei Karliczek interveniert und auch mit der Ministerin in der Sache nochmal telefoniert.
Die Antwort auf den Brief haben wir selbstverständlich noch nicht. Das kann man auch nach einem Tag nicht oder 2 Tagen nicht erwarten. Aber wir erwarten sie.
Frust über den Bund auch in puncto Prioritätensetzung. Aus baden-württembergischer Sicht ist es ein Aberwitz, 40 Milliarden Euro für den Strukturwandel in den Kohleregionen auszugeben, aber nur einen Bruchteil davon in Zukunftstechnologien zu stecken.
Aus Berlin war das Theo Gers. Tankstellen ohne Benzin, Stahlwerke ohne Stahl. Die Trockenheit im vergangenen Jahr hat den Schiffstransport auf dem Rhein deutlich eingeschränkt. Und das soll sich nicht noch einmal wiederholen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will vorsorgen mit einem 8-Punkte-Plan. Was der beinhaltet, Jochen Hilgers dazu.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer geht es vor allem um zuverlässig kalkulierbare Transportbedingungen auf dem Rhein. Mit Vertretern der Industrie unterschrieb er einen 8-Punkte-Aktionsplan. Eine konkrete Vorhersage für Wasserstände soll es demnach für bis zu 10 Tage geben. Trendaussagen mit neuen Verfahren sollen sogar Prognosen für einen Zeitraum von 6 Wochen bis zu 6 Monaten möglich machen. Die Binnenschifffahrt wäre dann in der Lage, frühzeitiger die Lademengen zu kalkulieren, könnte sich auf beginnende Niedrigwasserstände besser vorbereiten. Scheuer regte an, kleinere Schiffstypen auf dem Rhein einzusetzen. Damit wäre die Branche flexibler. Außerdem will er die Abladevorgänge an den Häfen beschleunigen. Langfristig schweben dem Verkehrsminister Stau- und Speicherlösungen am Rhein vor.
Verkehrsminister Scheuer trifft Vorsorge, falls der Rheinpegel erneut sehr niedrig sein sollte. Für seinen 8-Punkte-Plan ist er extra nach Köln gekommen, wo er nicht nur gesehen haben dürfte, dass der Rhein zurzeit eigentlich kein Pegelproblem hat. Und ihm dürfte noch etwas aufgefallen sein. An der langen Rheinpromenade sind zurzeit jede Menge Elektrotretroller unterwegs. Und das manchmal mit ordentlich Tempo oder auch etwas wackelig. Der TÜV Rheinland warnt, die E-Scooter sind nicht für jeden etwas. Frank Überall berichtet.
Jens Peuker stellt sich in Position. Gekonnt schiebt er den Roller an, balanciert sich auf dem schmalen Brett des Rollers aus und hält den Lenker auf beiden Seiten beherzt fest. Als Prüfer des TÜV Rheinland brettert er über eine Teststrecke. Auf der Teststrecke des TÜV in Köln findet man Bordsteinkanten, Dellen in Betonwegen, glatten und geriffelten Untergrund. Jens Peuker hat den Bogen raus. Als erfahrener Tester weiß er natürlich, wie man die Herausforderungen meistert. Ohne Übung sei das kaum möglich, da drohe Ungemach. Deshalb sieht Jens Peuker auch martialisch aus bei seinem Test. Ein eindrucksvoller Helm, feste Jacke und Schuhe und er hat sogar dicke Handschuhe an. Sicher kein Outfit, um sich in der Sommerhitze am Straßenrand spontan einen E-Scooter zu leihen. Trotzdem nötig, meint der Experte. Ähnlich wie beim Mountainbike-Fahren drohten sonst schlimme Verletzungen.
Ich weiß, was passiert, wenn man hinfällt, dann ist ein Integralhelm ratsam und das Erste, womit man sich abstützt, sind die Hände.
Technisch prüft der TÜV neben anderen Anbietern die E-Roller vor einer Zulassung auf Herz und Nieren. Der Risikofaktor sei schlicht der Mensch, meint Thomas Rohr vom TÜV Rheinland.
Üblicherweise ist man mit dem Fahrrad vertraut, der eine oder andere vielleicht mit einem Motorroller, aber da sitzt man drauf und hier steht man. Das ist also von den Fahreigenschaften ganz anders, als man es gewohnt ist. Und deshalb deshalb appellieren wir oder raten dazu, erstmal in einem ruhigen Ecke üben, damit man sich an das Fahren, an das Bremsen und so gewöhnen kann.
Man muss sich sehr darauf konzentrieren, Gashebel, Bremsen und Klingel zu bedienen, den Lenker festzuhalten und eben nicht hinzufallen. Spätestens beim Abbiegen wird das schwierig. Schließlich haben die meisten Modelle keinen Blinker und man muss den Arm rausstrecken. Dass jede und jeder einen Elektroroller aber einfach am Straßenrand mieten und losfahren kann, sehen die Kölner TÜV-Prüfer kritisch. Sie fordern daher, dass jeder Nutzer zumindest Ahnung von den Regeln im Straßenverkehr haben sollte. Dazu wäre beispielsweise eine theoretische Prüfung sinnvoll, wie sie zum MOFA-Fahren nötig ist. Das Bundesverkehrsministerium habe das aber abgelehnt. Angesichts erster Unfälle müsse man aber neu darüber nachdenken, so der TÜV Rheinland.
Der TÜV rät, erstmal üben, bevor man auf einen E-Scooter steigt. Frank, überall war das. Die Stromerzeugung in Deutschland ist zuletzt klimafreundlicher geworden, zumindest gemessen am CO2-Ausstoß. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Im ersten Halbjahr ging der Ausstoß des klimaschädlichen Gases um 15% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Das hat der Energieverband BDEW ermittelt. In absoluten Zahlen bei der Stromerzeugung wurden noch 116 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Der Grund für den Rückgang im ersten Halbjahr: mildes Wetter, ein gestiegener CO2-Preis im Emissionshandel und mehr Anlagen für erneuerbare Energien. Ihr Anteil an der Stromerzeugung stieg auf 44%. Volkswagen sucht weiter nach einem Standort für seine IT-Einheit. Gerüchten, die Wahl sei auf München gefallen, hielt der Konzern dem Deutschlandfunk gegenüber entgegen. Es werde in mehreren Städten gesucht. München sei aber wegen seiner Hochschullandschaft besonders attraktiv. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte schon mal vorsorglich an, in die Digitalisierung zu investieren. Er sagte dem Deutschlandfunk-Studio München:
Wenn so eine Entscheidung kommt, begrüßen wir die sehr. Und wir legen ja auch drauf mit der Digitalisierung. Also wir wollen wirklich mit dem Ausbau der Digitalisierung tatsächlich im internationalen Maßstab bleiben. Wir werden nochmal kräftig investieren und alles, was an der Stelle auch in Bayern stattfindet, begleiten und auch noch unterstützen.
Volkswagen plant für seine neue IT-Einheit 5000 Entwickler einzustellen. Und die sollen unter anderem Software für autonome Autos entwickeln. Für den Austausch von Daten zwischen diesen Autos wollten Volkswagen und Toyota in der EU einen Funkstandard durchsetzen. Offenbar aber ohne Erfolg. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Bezug auf EU-Vertreter schreibt, sind die Mitgliedsländer der Union dagegen, auch Deutschland. Damit steigen die Chancen dafür, dass der Mobilfunkstandard 5G für autonome Autos weiterentwickelt wird. Darum bemühen sich BMW, Daimler und die Telekom. Nach der Einführung eines höheren Portos stellt die Deutsche Post ab sofort nur noch ausreichend frankierte Briefe zu. Sollte zum Beispiel ein Standardbrief nur mit 70 statt 80 Cent frankiert sein, würde er zurückgeschickt oder der Adressat müsse nach Porto zahlen. Das sagte ein Postsprecher der deutschen Presseagentur. Gestern wurde die Post in Medien noch damit zitiert, es gebe eine kurze Übergangszeit, denn das Unternehmen hat Schwierigkeiten, ausreichend neue Briefmarken auszuliefern. Tarifbeschäftigte in Ostdeutschland erhalten im Schnitt knapp 400 Euro weniger Urlaubsgeld als Arbeitnehmer in den westdeutschen Bundesländern. Laut Statistischem Bundesland sind es im Westen 1317 und im Osten nur 927 Euro.
Wirtschaftsnachrichten von Silke Hane. Fenster in Blau, die Tür gelb, die Fassade vielleicht gepunktet. Manch einer wünscht sich vielleicht so eine Villa kunterbunt, doch die deutschen Vorschriften lassen da meist wenig Spielraum. Wie wäre es, wenn jeder so baut, wie er möchte? Im niederländischen Oosterwold ist das möglich. Hier entscheiden die Bauherren und Frauen, wie das Eigenheim aussieht. Und sie müssen ihr Grundstück sogar selbst erschließen. Dieses weltweit einzigartige städtebauliche Experiment hat sich Kerstin Schweighöfer für uns angesehen.
Etwas verloren liegen sie in der flachen Landschaft, wie ausgestreut unter dem hohen niederländischen Himmel. Das eine Haus knallblau, das andere rot, mal aus Stahl in der Form einer Scheune, mal traditionell aus Backstein oder holzverkleidet wie ein Chalet aus den Schweizer Alpen. Um sie herum Wiesen mit Schafen und Obstbäumen, umgepflügtes Ackerland und frisch eingesäte Grundstücke, die noch zu Gärten werden müssen. Es hat etwas vom Wilden Westen und den ersten Siedlern Amerikas. Stimmt, lacht Linda Dahles, die gerade ein paar Sträucher eingepflanzt hat und in Gummistiefeln durch den Mutterboden stapft. So fühlen wir uns auch, wie Pioniere. Linda wohnt mit ihrem Mann im Wilden Osten der Niederlande. Genauer gesagt in Oosterwold, einem revolutionären Neubauviertel, das seit 2014 am Stadtrand von Almere entsteht, rund 30 Kilometer östlich von Amsterdam. Hier haben sich die Dahles ihren Traum vom Eigenheim erfüllt. Modell Scheune aus Stahl, knallgelb.
Ja, ich habe für geel gekozen.
So gelb wie die Sonne, die jeden Tag aufgeht, erklärt Linda.
Und die Sonne geht elke Keer wieder auf.
In Oosterwold wird der traditionelle niederländische Wohnungsbau auf den Kopf gestellt. Hier haben die Bewohner nicht nur völlige Gestaltungsfreiheit und sind mit Ausnahme von Sicherheitsvorschriften wie etwa für den Brandschutz von so gut wie allen Bauvorschriften befreit. Und damit nicht genug. Hier müssen sie auch selbst für Wasser und Strom sorgen, die Kanalisation regeln, Wege und Straßen anlegen. Denn der Eigentümer des Gebiets, die Stadt Almere, verkauft die Grundstücke unerschlossen. Das jedoch geht nur in Absprache mit den Nachbarn. Und deshalb müssen sich die Bauherren zu Anwohnervereinigungen zusammenschließen, erklärt Daan Fröcher, der in Oosterwold zusammen mit seinem Sohn ein Bauunternehmen führt. Der 74-Jährige gehört zu den allerersten Bewohnern und ist Vorsitzender einer Anwohnervereinigung.
Ja, revolutionär sind zwei Dinge.
Das Revolutionäre an diesem Viertel ist, dass es ohne städtebaulichen Plan entsteht. Es wächst organisch mit jedem neuen Bewohner. Keiner weiß, wie es einmal aussehen wird. Es ist ein einzigartiges städtebauliches Experiment.
Das ist unik in der Welt.
Die Idee ist eher aus der Not geboren, während der Wirtschafts- und Finanzkrise, von der die niederländische Baubranche besonders hart getroffen wurde. Was ist, wenn wir einfach einmal alles loslassen, fragten sich die Stadtväter von Almere. Was, wenn wir die Bürger alles selbst regeln lassen? Einzige Vorgabe, da es ein grünes Viertel werden soll, muss jeder Bewohner 50% seiner Grundstücksfläche landwirtschaftlich nutzen. Mit Hühnern und Schafen, wie Daan Fröcher, oder mit Obstbäumen, wie Linda. Die Grundstücke in Oosterwold sind begehrt, die Wartelisten lang. Und das, obwohl sich die Grundstückspreise mehr als verdoppelt haben. Beim Start 2014 kostete ein Quadratmeter noch 29 Euro. Inzwischen sind es 74. Aber das sei immer noch ein Schnäppchen, so Fröcher, verglichen mit den rund 500 Euro, die ein Quadratmeter im Rest von Almere durchschnittlich koste.
Dann ist der gemiddelde Preis ungefähr 500 Euro, 450 Euro.
Dennoch ist so mancher Oosterwolder inzwischen böse aus seinem Traum erwacht, weil er sich mit seinen Nachbarn nicht über den Verlauf der Straße einigen konnte. Denn die besitzen die Oosterwolder gemeinsam, jeder bis zum Mittelstreifen.
Sie haben zu wenig Rechnung gehalten.
Viele Leute schätzen auch die Erschließungskosten falsch ein. Sie vergessen zum Beispiel die archäologische Bodenuntersuchung. Die kann bis zu 30.000 Euro kosten. Und dann sind die Baukosten in der letzten Zeit stark gestiegen, denn die Krise ist vorbei. Plötzlich kostet der Traum vom Eigenheim 450.000 statt wie erwartet nur 300.000 Euro. Auch die Stadtväter im Rathaus sind inzwischen um einige Erkenntnisse reicher. Wirklich alles los und den Bürgern überlassen, das geht nicht. Denn wer baut die Schulen und Spielplätze? Wer legt Parks und Wanderpfade an? Da konnte sich die Stadt nicht aus der Verantwortung stehlen. Und deshalb hat sie jetzt selbst ein Grundstück in Oosterwold erworben, um darauf eine Grundschule zu bauen.
Eine Reportage von Kerstin Schweighöfer war das. Plant die Deutsche Bank tatsächlich einen Kahlschlag und streicht 20.000 Stellen? Noch ist es nicht bestätigt, doch klar ist, die Bankenbranche ist derzeit im Umbruch. Und das hatte sich zuletzt auch bei den Tarifverhandlungen gezeigt. Nun ist ein Abschluss erzielt worden. Die 200.000 Bankbeschäftigten bekommen mehr Geld. Wie viel genau, das weiß Mischa Erhardt.
Die Lohnsteigerung von insgesamt 4% soll in zwei Stufen erfolgen. Zum 1. September sollen die Löhne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Banken und Sparkassen um 2% steigen, ab 1. November 2020 dann noch einmal um 2%. Der Tarifvertrag gilt rückwirkend ab 1. Februar. Damit bekommen rund 200.000 Bankangestellte mehr Lohn. Für Auszubildende haben sich die Tarifparteien auf einen Zuschlag von 60 Euro pro Monat geeinigt. Laufen soll der neue Tarifvertrag für 29 Monate.
Der Gehaltsabschluss ist natürlich die Kunst des Machbaren gewesen, aber wir wollten für die Leute auf jeden Fall was Zählbares jetzt abschließen, was sie im Portemonnaie eben merken,
sagt der Sprecher des Deutschen Bankangestelltenverbandes Oliver Popp. Die verbandsunabhängige Gewerkschaft vertritt die Interessen von über 20.000 Beschäftigten in der Banken- und Finanzbranche. Auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wertet die Einigung als Erfolg. In den vergangenen Wochen hatte es parallel zu den Verhandlungen vereinzelt Warnstreiks gegeben. Allerdings waren die Gewerkschaften mit einer Forderung von 6% in die Verhandlungen gegangen. Unter dem Strich beträgt die nun ausgehandelte Gehaltserhöhung nur knapp 1,7% pro Jahr. Dafür gab es aber ein Entgegenkommen der Arbeitgeber bei Nebenforderungen, beispielsweise einer bezahlten Freistellung für medizinische Untersuchungen der Beschäftigten.
Das heißt, die Mitarbeiter in Banken können sich jetzt bezahlt freistellen lassen für schwierige oder aufwendige medizinische Untersuchungen, Herz-Kreislauf, Diabetes, und das wird bezahlt in Zukunft.
In einer Mitgliederbefragung will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten nun über die Annahme des Vertragswerkes entscheiden lassen.
Dieser Tarifabschluss liegt schon an der Belastungsgrenze, ist aber gerade noch vertretbar,
sagt Norman Schirmer, Sprecher des Bundesverbandes öffentlicher Banken.
Ja, ist jetzt ein Spagat zwischen der Wertschätzung natürlich gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber er kennt eben auch die Realität in der Branchenlage an. Die ist schwierig und der Verteilungsspielraum ist entsprechend knapp.
Banken und Finanzdienstleister stehen etwa vor der Herausforderung neuer Geschäftsmodelle durch die zunehmende Digitalisierung. Sie müssen aber auch mit einem Nullzinsumfeld zurechtkommen, das an den Zinserträgen nagt.
Mehr Geld für Beschäftigte in einer Branche, in der auch Jobs zur Disposition stehen. Genauso wie das möglicherweise bei Osram sein könnte. Der Autozulieferer gerät wahrscheinlich unter die Kontrolle von US-Finanzinvestoren. Sami Ibrahim ist unser Börsenreporter heute in Frankfurt am Main. Wissen wir da jetzt inzwischen mehr?
Naja, wir wissen, dass es 3,4 Milliarden Euro kosten soll. Wir wissen, dass der Aufsichtsrat seit dem Nachmittag bereits zusammensitzt, um darüber zu beraten. Und wir haben dort schon gehört, dass es bei Osram möglicherweise sogar sehr schnell gehen soll. Angeblich haben die Investoren Bain und Carlyle eine Beschäftigungs- und Standortgarantie abgegeben, um den Deal schnell perfekt zu machen, das dem Aufsichtsrat schmackhaft zu machen. Auch der Vorstand soll im Amt bleiben, obwohl eigentlich gerade der ja erst die Verantwortung für die schwere wirtschaftliche Lage des Unternehmens übernommen hatte. Allerdings dürfte sich der Aufsichtsrat die Entscheidung auch nicht leicht machen. Einer der Beobachter des Konzerns, Frank Rotauge von AHP Capital, der meint, die Führung, die dürfte hier gespalten sein.
Auf der einen Seite gibt es Osram mehr Sicherheit, weil diese Finanzinvestoren haben natürlich auch die Möglichkeit, dann nochmal Geld zuzuschießen. Auf der anderen Seite ist das natürlich im Moment auch eine Situation. Man denke dran, dass die Osram-Aktie lange Zeit bei 50 Euro lag und dann sogar über 70 Euro stieg, wo man das Unternehmen sehr günstig verkaufen würde. Mit eigentlich spannenden Zukunftsperspektiven. Die haben ja tolle Produkte im Halbleiterbereich. Man denke an diese LiDAR-Halbleiter, die es ermöglichen, das autonome Fahren gut umzusetzen. Also da gibt es schon spannende Themen.
Und mehr wissen wir dann wahrscheinlich heute Abend noch. Der Konzern, der ist ja verpflichtet, seine Entscheidung der Börse mitzuteilen, sobald es gefällt ist. Damit wird für den Abend gerechnet. Die Aktie heute, den zweiten Tag im Plus, liegt 1,5% zu und kostet damit etwas über 32 Euro. Das ist das, was Herr Rotauge eben meinte. Also dieses Unternehmen momentan recht günstig zu haben.
Dann warten wir mal ab, wie das weitergeht heute Abend. Ansonsten hält der Lagarde-Effekt an. Die Aussicht auf Christine Lagarde an der EZB-Spitze beflügelt die Aktienmärkte weiter?
Naja, es geht gemächlich weiter aufwärts. Immerhin der DAX erneut im Plus, zwischendurch ein Jahreshoch, allerdings jetzt nur leicht im Plus, aktuell bei 12.633 Punkten. Das ist ein Plus von 0,1%. Es fehlen auch die USA als wichtiger Akteur am Markt. Dort ist die Börse geschlossen, Independence Day, Unabhängigkeitstag. Da bleiben die Börsen zu, also wichtige Akteure fehlen.
Auffällig ThyssenKrupp, deutlich im Minus. Warum?
Ja, weil sich hier Analysten die Zahlen mal ganz genau angeschaut haben und die Experten vom Bankhaus Metzler, die raten im Anschluss daran zum Verkauf der Aktie. Begründung: ThyssenKrupp verkauft zwar seine Aufzugssparte, das bringe ja Geld, das löse aber die Probleme des Konzerns grundsätzlich nicht. Dementsprechend könnte grundsätzlich weiter eine Gewinnwarnung drohen und bei diesem Wort, da werden Anleger mal hellhörig. Die Aktie ist mit einem Minus von 2,2% auch Schlusslicht im DAX.
Und für den deutschen Staat ist es noch mal günstiger geworden, sich zu verschulden.
Ja, fast schon Rekordniveau. Zehnjährige Bundesanleihen sind aktuell sehr gefragt in dieser Lage. Entsprechend sinkt die Rendite auf jetzt minus 0,41%. Die Umlaufrendite deutscher Anleihen, die bleibt stabil bei 0,40%.
Und wie hat sich der Euro entwickelt?
Der Referenzkurs leichter zurückgegangen auf jetzt $1,1288. Gab mal ein bisschen Bewegung im Handelsverlauf am späten Nachmittag. Und der Goldpreis pendelt sich so ein bisschen ein. Jetzt steht er bei $1,417 je Feinunze im zweiten Fixing an der Londoner Börse.
Sami Ibrahim war das mit dem Börsenbericht. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft mit Sina Fröndrich. Und nach den Nachrichten dann Kultur heute mit Anna Kohn und der Nahostkomödie Tel Aviv on Fire.